Bim, Spiel der nach Spiel Krokodok, mit dem Krokodil.
Mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok.
Der Krokodok, Krokodok. Aber pass gut auf, das Krokodil gibt Krokodil keine Ruhe. Schnapp gefährlich zu. Krokodok, okay. Der neue also. Spaß mit Biss. Ja,
Jo, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast, heute in einem äußerst dynamischen Duo, und zwar habe ich neben mir noch den lieben Sandro. Hallöchen,
Popöchen. Hallöchen, ach, selber Popöchen, also.
Ja, also, ich meine das natürlich nur als aller heißestes Kompliment.
Ja, ja, ich weiß schon.
Also, das Erste, an was ich denke, wenn ich deine Glatze sehe, ist ein glatt geschmückertes Popöchen.
Ein eingecremter, warmer Hintern. Du, wir machen das nicht gut hier mit unseren Cold Openings. Aber weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, was wir jetzt einfach mal machen können? Der Podcast erscheint ja immer Sonntag. Und ja, da können wir ja jetzt hier quasi einfach schon mal sagen, dass wir am Wochenende einen Flashmob-Geburtstagsüberraschungsüberfall bei Mo machen. Also wenn ihr das hier hört, sind wir noch bei Mo wahrscheinlich. Wenn ihr das pünktlich hört. Und der liebe Mo hat nämlich am Wochenende Geburtstag und weiß nichts davon, dass wir ihn überraschen. Ist das
geil,
toll?
Das ist sozusagen eine Nachricht in die Zukunft.
Eine Nachricht in die Zukunft. Lieber Mo, schreib uns in die Kommentare, ob es dir gefallen hat.
Dass auf einmal diese drei völlig zerzausten Lausbuben vor deiner Tür standen mit Anhang.
Du. Ja, ja, genau. Das wird ganz episch und wir werden vielleicht dann in der nächsten Folge berichten, wie er es aufgefasst hat. Und auf jeden Fall natürlich, wir sind ja ein Filmpodcast und wir sind Filmdudes. Das heißt, wir schenken natürlich auch eine Ultimate Mega Super Sonder Collectors Edition Mediabook von Labyrinth. Der Film mit David Bowie, weil er den zu einem seiner Lieblingsfilmen zählt. Und ich glaube, Planion Pictures hatte da jetzt so ein neues Mediabook rausgebracht. Und da natürlich. Wir werden, wie gesagt, berichten, wie es denn angekommen ist. Aber das ist schön, das kann ich jetzt hier mal loslassen.
Der wird so abgegangen sein wie Schmidts Katze. Der wird jetzt gerade beim Hören immer noch ein Grinsen auf den Backen haben.
Ja, eben. War schön, Steven, war
auf
wirklich
den,
schön.
Da sind wir wieder beim Arsch, auf den Arschbacken, auf den Wangen.
Genau. Ja, aber zurück in die Vergangenheit, könnte man ja sagen, wir haben ja trotzdem auch ein paar Filmchen geguckt. Und man muss ja, das könnte man vielleicht auch anteasen, wir gucken gerade sehr, sehr viele Filmchen für ein Special nächste Woche. Wir verraten aber noch nicht, um was es da geht, oder?
Naja, also ich sag mal so, wir wollen ein bisschen die Spannung oben halten, aber wer uns auf Letterboxd folgt, der kann auf jeden Fall, ich denk mal drauf kommen, weil ich guck gerade nichts anderes.
Ja, das stimmt. Folgt uns mal auf Letterboxd. Wir sind da jetzt alle außer Mo, der versucht noch sich einzuloggen. Aber ja, wir führen da jetzt auch Tagebuch. Wir haben eigentlich das schon ewig mal vorgehabt und haben jetzt eigentlich mal gewartet, bis Letterboxd mal Serienloggen möglich macht, aber irgendwie schaffen die es nicht. Deswegen haben wir jetzt einfach selber mal gesagt, bringt nichts, wir müssen da jetzt mal hin. Und es macht Spaß.
Das macht auf jeden Fall Spaß und sie haben es ja zumindest geschafft, dass es einige Miniserien dort zu loggen gibt, aber das irgendwie stimmt. So mit mehreren Staffeln, das kriegen sie irgendwie noch nicht hin. Ich weiß auch nicht, wo da das Problem liegt. Das wollen die schon seit 2 Jahren oder so ist das schon angekündigt, aber es funktioniert leider nicht. Das ist natürlich als Vielseriengucker ein bisschen bläde, aber müssen wir mit leben.
Naja, aber wir freuen uns auf jeden Fall, könnt ihr auf jeden Fall nächste Woche was sehr Episches erwarten. Und ja, diese Woche nochmal im normalen Gang. Ja, was hast denn du hier eigentlich mitgebracht, Steven? Das musst du mir jetzt nochmal erklären.
Also da gibt's auf jeden Fall eine kleine Erklärung dazu, bevor ich erzähle, was ich hier zumindest angefangen habe zu schauen. Und zwar, ich bin wirklich sehr, sehr großer HBO Max-Fan geworden, weil dort einfach unglaublich viele gute Sachen laufen. Und es gibt dort eine Kategorie, die heißt Animationen für Erwachsene, also wo sowas wie Rick and Morty und was weiß ich, Family Guy oder sonstige Sachen. Family Guy gibt's ja nicht, aber ich meine so von der Art und Weise, da halt dann aufgelistet werden. Da
Golden Boy.
Ein bisschen durchgescrollt. Was?
Golden Boy, sowas.
Golden Boy, ja. Und dann halt auch Mr. Pickles, das ist die Serie, die ich jetzt gleich besprechen werde. Aber dort gibt es jetzt auch Samurai Jack. Da warte ich schon seit Ewigkeiten drauf, dass das irgendwo angeboten wird. Von Jandy Tartakovsky, der auch Primal gemacht hat, was ich ja unglaublich gut fand. Hab auch schon die erste Folge von Samurai Jack geguckt. Und das geht gegen Sehgewohnheiten. Heidewitzka ist das ungewöhnlich und anders. Also da muss ich mich auf jeden Fall noch reinfuchsen, weil das ist ja so eine Serie, die absolut abgefeiert wird. Da wird es irgendwann ein Review zu geben. Ich denke, dass ich da reinkommen werde und das auch komplett schauen werde, weil es mich einfach interessiert. Dann Scavengers Reign, das ist so eine Animationsserie, die ich auch schon seit Erscheinen auf dem Radar habe und die es irgendwo nirgendwo bis jetzt gab. Und noch ein paar andere Sachen, die mich dann einfach angesprochen haben. Und ich habe einfach nur auf die Watchlist gepackt und gepackt. Also da wird einiges kommen in Zukunft. Aber kommen wir zurück zu Mr. Pickles. Da hat mich einfach so ein bisschen so die Grundprämisse eines satanistischen Hundes überzeugt, der einfach auf brutalste Art und Weise Menschen zerstückelt und zerhackselt. Also es ist wirklich absolut übertrieben. Das ist so wie Itchy und Scratchy halt auf Koks. Also der ist also wirklich komplett übertrieben, was er dort mit seinen Opfern macht und ist halt schon ein bisschen lustig. Die Folgen gehen nur 10 bis 11 Minuten und ich habe mir die erste angeschaut und es ist ein absoluter Fiebertraum. Ich kann gar nicht in Worte fassen, um was das wirklich in dieser Folge geht. Es gibt halt diese Bauernfamilie mit dem jungen Tommy, der ist 6 Jahre alt und der hat halt Mr. Pickles als Haustier oder die Familie am Ende. Und er ist der Einzige, der von seinem Doppelleben so richtig weiß. Und der Großvater, der ahnt das auch und erzählt halt auch immer irgendwelche wilden Geschichten. Und dann bist du mehr oder minder in dem Kopf von dem Vater, wie der irgendeine krasse Geschichte erzählt. Und du dann siehst, was der Hund so macht und keiner glaubt ihm. Und es geht hier von einem zum anderen. Dann geht's wieder zu Tommy zurück, der irgendwie ein Mädel beeindrucken möchte, in das er verliebt ist. Und die will aber nur jemanden, der einen richtigen Job hat. Und er macht sich dann auf die Suche nach einem Job in der Stadt und steht dann auf einmal vor so einem alten Zirkuswagen, wo halt Jobs draufsteht. Und dort geht er halt rein. Und am Ende ist das halt einer, der Schönheitsjobs macht. Und er ist halt da drinnen und will einen Job haben und hat auf einmal Brüste. Er kriegt halt irgendwie Implantate und auf einmal hat er Brüste und landet dann irgendwie in einem Bordell. Und dort wird er dann aber auch wieder rausgeholt. Und es ist völlig absurd. Es geht Schlag auf Schlag. Der Großvater erzählt weiter von irgendwelchen komischen Sachen. Er hat seinen Schuh verloren und auf einmal kommt es aus der Vagina der Kuh raus und am Ende kommt der Großvater aus der Kuh raus. Also es ist absoluter, es ist ein Fiebertraum. Ich kann es nicht.
Boah, erzähl weiter.
Ich kann es nicht besser. Ja, ich kann es nicht besser in Worte fassen als das, was ich gerade gemacht habe. Ich dachte wirklich nur so, what the fuck? Was schaue ich mir hier an? Es ist wie Rick und Morty halt auf 11 gedreht, so. Es ist wirklich absurd, abgefuckt und irgendwie auch fast schon wieder interessant, aber danach braucht die erstmal eine Pause, also. Und die ist von 2013, die Serie. Also es ist nicht so, dass das jetzt erst so im TikTok-Zeitalter entstanden ist, aber man hat das Gefühl, weil die Schlagzahl ist wirklich unfassbar. Aber also, wenn das anspricht, ey, schaut da gerne rein. Mr. Pickles gibt's auf HBO Max.
Also ich habe mir das hier gerade aufgerufen und ich muss sagen, das sieht so dumm aus, dass es mich doch anspricht. Ich habe es leider nicht geschafft, reinzugucken. Aber ja, ey. Ich habe ja auch manchmal einen satanistischen Hund, je nachdem. Von daher,
das glaube ich.
Von daher, cool, irgendwie schräg, aber cool.
Also ich hätte auch gern mit satanistischen Krokodilen vorlieb genommen bei dem nächsten Pick, den ich hier dabei habe. Und zwar hat mich dieses Thumbnail schon länger angelächelt auf Amazon Prime. The Bayou gibt's dort schon seit längerer Zeit. Und ich bin ja so ein kleiner Sucker für Tierhorrorfilme, vor allem wenn es gute sind. Ob das jetzt hier ein guter ist, das werde ich euch gleich sagen. Aber gerade was so, also High Horror, da bin ich bei gut gemachten bin ich dabei, aber bei diesen Over-the-Top-High-Horror-Sachen, das ist nicht so mein Ding. Und bei Krokodil-Horror, da gab's ja nun schon mit Crawl, ich würde schon sagen, einen richtig, richtig guten Vertreter des Genres. Und hier habe ich mir gedacht, na, schaust ihn einfach an. Also machst einfach an, du liest ja vorher gar nicht groß was durch und hab dann einen wirklich unterdurchschnittlichen Tierhorror mit Schauspielern aus der Hölle und nervigen Nebencharakteren und allen Plot-Twists und Verirrungen eines klassischen Tierhorror-Drehbuchs bekommen, wie es im Buche steht. Also an dem Film ist nichts besonders, keine Szene, die irgendwie hervorsticht. Und am Ende muss ich einfach sagen, man verfolgt dort eine Truppe, die sich irgendwie da auf den Weg macht. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall stürzt. Die steigen schon bei einem Typen ins Flugzeug, wo du so denkst, bei dem steigt man halt nicht ins Flugzeug, in so ein kleines Leichtflugzeug, wo halt nur ein paar Leute reinpassen. Die stürzen dann ab und treffen halt auf Alligatoren, die irgendwie aus dem Gewässer getrunken haben, wo die Abfälle eines Drogenlabors reingeleitet wurden. Also so ein bisschen wie Cocaine Bear, nur nicht ganz so abgefahren, sondern eher auf realistisch gemacht. Und
okay,
das klingt nach einer interessanten oder nach einer Ausgangslage, aus der man was machen könnte, aber irgendwie fehlte mir dann so ein bisschen dieses Over-the-Top-Element. Und ja, am Ende, ich weiß nicht, der hat mir wirklich wenig gegeben. Und es gibt einen Charakter, die wollte ich nur mit dem Kopf irgendwie in den Sumpf tunken. Die ging mir so auf den Sack. Also wirklich, so eine, eigentlich sind das Freundinnen, die da unterwegs sind, aber die eine macht halt immer nur Stress und findet alles scheiße und findet alle Entscheidungen, die getroffen werden, blöd und möchte was anderes machen. Und die anderen gehen aber auch nie wirklich dagegen an, obwohl man alle ihre Argumente und alle Dinge, die sie vorbringt, wirklich einem Satz komplett zum Erliegen bringen könnte. Und man steht dort einfach nur und denkt so, Alter, wirklich, also ich würde dich als erstes den Alligatoren zum Fraß vorwerfen, damit wir hier lebend rauskommen. Also ja, es ist kein guter Film. Wenn man wirklich nichts anderes zu gucken hat, außer The Bayou und will einen Kroko-Horror sehen, dann von mir aus, aber ansonsten eher sein lassen.
Also ich hatte ja, also das ist ja mein Genre, Steven, das weißt du. Und ich hatte echt, ich habe auch um dieses Thumbnail immer schon rumgetänzelt. Und als du mir das jetzt dann auch schon erzählt hast, dass du ihn guckt hast und der mies war, ich hab mich nicht überwinden können. Ich habe dann lieber andere Filme geschaut, Bezug nehmend auf unser Gespräch gerade. Von daher, jetzt habe ich ja nochmal gehört, dass ich das auch besser lassen sollte und nicht meinen niedersten Instinkten folgen. Ja. Aber ich kann beitragen, kennst du noch Krokodok?
Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok,
aber pass gut auf, das Krokodil gibt keine Ruhe. Schnapp gefährlich zu. Krokodok, der neue Spaß mit Biss. Ja,
spätestens jetzt werden wir entmonetarisiert, was wir natürlich überhaupt gar nicht sind.
Ja, genau, also weil wir nämlich richtig in time und perfekt dieses Jingle gesungen haben. Ey, aber damals hat man sich echt noch Mühe gegeben, ja. Ich kann so viel 90s Werbemucke noch, das ist, ja, das war noch gut. Was auch noch gut ist, ist tatsächlich The Agency. Ich habe irgendwann drüber gesprochen, über Staffel 1, mit irgendwann kann ich es nicht genauer datieren, leider, weil Chronist Berg nicht da. Und ich will auch gar nicht so lange drüber reden, weil ich weiß, du hast es nicht geguckt. Ich möchte aber nochmal eine Lanze für alle da draußen brechen, die gern Spionage-Thriller-Serien mögen. Auf Paramount Plus gibt es eine der besten Serien dieses Genres. Über die wird zu wenig gesprochen, weil Paramount Plus, ja, also das haben halt viele wegen Tyler Sheridan und ansonsten wird das Ding halt ausgelassen. Aber das hier ist eine Perle. Es geht um, ja, wir folgen Martian, gespielt von dem wundervollen, viel zu selten gesehenen Michael Fassbender, also vor allem in letzter Zeit. Hier gibt er alles. Und er ist ein CIA-Agent, der halt, ja, ein verdecktes Leben führt. Das geht hier so weit, dass das nicht nur verdeckte Ermittler sind, sondern die Agenten nehmen wirklich eine neue Identität an. Inklusive Beziehung, Familie, neuer Job, also die werden wirklich jemand anderes. Und hat dann dementsprechend auch eine Geliebte, Samir, von Jodie Turner-Smith gespielt. Und die ist eine politische Gefangene im Sudan. Und er tut alles, um sie zu retten, weil er nicht so richtig aus dieser Rolle rauskommt. Ne? Also selbst wenn er dafür vielleicht in die Rolle eines Maulwurfs verfallen muss. Ich versuche das jetzt sehr, sehr abzukürzen und sehr abstrakt zu halten, was in Staffel 1 passiert ist, aber so ein bisschen Ausgangslage. Er tänzelt da so ein bisschen auf Messerschneide rum, um eben diese diese private Ebene und den Beruf des Doppelagenten irgendwie voneinander fernzuhalten und trotzdem versuchen, da einfach gut bei rauszukommen. Und die Agency will halt diesen Geheimdienstalltag sehr, sehr realistisch und sehr, sehr klassisch zeigen. Also es ist so, kannst du dir vorstellen, das ist die Real-Life-Variante von James Bond oder Mission Impossible meines Erachtens. Das führt natürlich auch dazu, dass du hier, Michael Fassbender schmeißt sich hier nicht aus vom Hochhaus oder aus einem Flugzeug raus, sondern hier ist alles schon sehr, sehr kalkuliert und das kann man auch unspektakulär finden. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend, weil diese Serie schafft es tatsächlich, einen Sog zu erzeugen. Einfach nur, wenn man Leuten in einem Konferenzraum dabei zuschaut, wie die, weiß ich nicht, ein Handy abhören. Also das ist immer wieder super, super spannend. Und da gibt es eben keine One-Shot-Sequenz, wie sich da einer freischießt. Aber natürlich gibt es ja trotzdem knallharte, blutige und konsequente Kills, ne? Aber das ist eben dann nicht Hollywood-mäßig, sondern dann marschieren Leute rein, schalten die Zielperson aus und sind wieder weg. Und das Geile ist wirklich, du wirst paranoid, wenn du die Serie guckst, weil jeder ein Schläfer ist. Und deswegen finde ich das Ding hier, das kann was. Staffel 2 ist dahingehend auch einfach noch ein bisschen besser als Staffel 1, weil Staffel 1 beschreibt sehr, sehr diese Ebene von, ich habe hier mich leider in meine Zielperson verliebt und versucht, das geheim zu halten. Hier sind wir aber auf einer Ebene, wo das sozusagen dann irgendwie raus ist und dann diese ganzen Handlungsfäden da einfach zusammengeführt werden. Also diese Staffel ist straighter, die ist strikter erzählt. Es gibt krasse Konsequenzen auch. Und das ist einfach sehr, sehr spannend gemacht. Und dann hast du eben auch noch, wie gesagt, mit Michael Fassbender einen Schauspieler, der einfach eine geile Aura mit sich bringt. Du weißt nie genau, woran du an ihm bist. Er ist immer auch ein bisschen gefährlich. Du weißt nicht so richtig, ob du ihm gerade die Daumen drücken sollst oder ob er vielleicht gerade Dummheit begeht. Dann hast du Richard Gere hier in der Nebenrolle als CIA-Leiter. Das ist einfach auch stark besetzt. Jodie Turner-Smith habe ich schon erwähnt. Jeffrey Wright ist mit dabei. Der spielt quasi den direkten Vorgesetzten von ihm, die auch so ein bisschen aneinander geraten. Catherine Waterston, die kennt man aus Alien Covenant oder eben auch den Fantastischen Tierwesen-Film. Also das ist halt auch sehr hochkarätig und gut inszeniert. Wie gesagt, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt, weil das ist wirklich mehr Spy als Thriller. Aber wer darauf steht, für den ist das eine richtig gute Serie. Also ich habe die zweite Staffel, ich wollte sie erst nicht gucken. Und dann habe ich aber gesehen, dass Paramount alle Folgen auf einmal gedroppt hat. Das war nämlich bei Staffel 1 nicht der Fall. Das war sehr, sehr müßig. Dann jede Woche, deshalb fehlt einfach der Antrieb, sich dann immer wieder reinzudenken. Aber hier haben sie dazugelernt. Und ich muss sagen, das hat der Serie auch voll geholfen, dass ich die dann relativ schnell durchgebinged habe. Also meine kleine Empfehlung, die Agency Staffel 2 jetzt komplett raus auf Paramount Plus. Und bitte wieder mehr Michael Fassbender. Wo muss ich unterschreiben?
Also das klingt ja alles schon prinzipiell nach einer guten Serie. Für mich ist halt das, was du zum Schluss mitgesagt hast, für mich das die größte Hürde, es ist mehr Spy als Thriller, so, ne? Und auf dieses reine Spy-Ding stehe ich nicht so sehr. Aber du hast ja jetzt über beide Staffeln in so hohen Tönen geredet, dass ich da durchaus mal einen Blick riskieren könnte. Und dann muss ich halt einfach schauen, ob das was mit mir macht, so. Und vor allem muss ich es erstmal meiner Frau verkaufen. Das wird eigentlich das schwierigste Unterfangen sein. Es wird schwieriger sein, als sich irgendwo als Maulwurf einzuklinken. Aber ich werde alles geben.
Probier's mal. Also wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber es ist halt einfach auf so einem guten Niveau. Und, kleiner Spoiler für das Ende der Folge, es hat schon starke Fincher-Vibes.
Okay. Das ist natürlich durchaus noch mal ein weiteres Argument. Du weißt schon, wie du es zu machen hast, du kleiner Schlingel.
Tja, ne?
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Ich sag mal, das, was jetzt kommt, wir hatten ja vorhin schon mal durchaus den satanischen Bezug, den können wir jetzt wieder herstellen.
Ja, das stimmt.
Denn
oh, ist direkt ein Spoiler,
They Will Kill You. Ja, ist das? Ja. Gut.
Ey, pass auf, Steven, bevor du anfängst. Mo hat ja schon mal über They Will Kill You gesprochen vor kurzem, und zwar in der Folge Notfall-Pommes. Da lief der nämlich im Kino und jetzt ist er schon bei HBO Max. Mo hat das ja spoilerfrei gemacht. Lass uns doch eine kurze Spoiler-Sirene zünden. Der ist ja jetzt schon im Stream und auch über den Film kurz spoilern, damit wir uns nicht einfach wiederholen. Hast du Bock?
Ja, okay. Ich hau die einfach direkt noch, bevor wir jetzt die Anleitung dazu geben oder die Erklärung.
Ja, hau rein.
Einfach reinhauen, weil du hast natürlich recht, weil ich wusste das tatsächlich auch gar nicht. Also ich wurde schon so ein bisschen davon überrascht, dass es diese übernatürliche Komponente gibt. Also das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Das ist hier absolut abgedrehter Schwachsinn. Ja. Und das lässt sich aus dem Trailer so erstmal nicht erahnen. Also ich habe, nachdem ich den gesehen habe, einfach eine Schlachteplatte erwartet. Also da ist eine, die soll getötet werden und sie setzt sich zur Wehr und das macht sie. Und auch genau das passiert in dem Film. Ich wusste halt nur nicht, dass sie in einem satanischen Hotel unterkommt und sich dort dann am Ende noch gegen Belzebub höchstpersönlich in Form eines Schweinekopfes zur Wehr setzen muss. Also das war schon wirklich äußerst abgefahren und hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch aufgrund dieser, ja, ich sag mal, Anleihen an Tarantino-eske Inszenierungen, so 70s-Anleihen, die so drin sind. Das ist auf jeden Fall nett gemacht. Das ist jetzt nicht auf allerhöchsten Niveau, aber es ist total drüber, es ist äußerst blutig und es geht halt einfach um, wie heißt es, Sassy Beats, die ihre Schwester befreien will. Sie kommt aus dem Knast und hat damals ihre Schwester im Stich gelassen. Die beiden kommen aus schwierigen Verhältnissen und sie weiß irgendwie, ist sie dort in diesem Hotel untergebracht und steigt dort selbst als Hausmädchen ein. Und dann geht's eigentlich schon los und viel mehr passiert in dem Film nicht. Auf einmal wollen sie alle töten und sie setzt sich zur Wehr. Und damit sie halt nicht dem Satan höchstpersönlich geopfert werden kann. Und hinten raus, ja, gibt's dann nochmal so ein paar kleine Twists and Turns, das ist nett gemacht. Ich hatte meinen Spaß und ich habe ein paar Mal laut gelacht, es spritzt viel Blut und was will man mehr?
Ja, also mich hat das auch überrascht. Also ich hatte ja schon Bock, den Film zu sehen. Generell habe ich ihn leider im Kino verpasst. Aber ich, wie du schon sagtest, der hatte so einen Tarantino-esken Charme. Und ja, das hatte so ein bisschen so wie den versprochenen Kill Bill 3, den es nie gab, ne, wo die Tochter sich dann an Uma Thurman dann rächt. So diese Grundidee, als hätte man das jetzt irgendwie aufgegriffen und so ein bisschen in einen anderen Rachefilm mit anderen Namen dann weitergesponnen, die Idee. Aber ist es halt tatsächlich gar nicht. Ne? Wie du schon sagst, dieser Twist, das haben die im Marketing sehr geschickt gemacht. Ich dachte auch, das ist halt einfach nur so ein weibliches The Raid oder ein Die Hard. So, ne? Und ja, eben der Tarantino-Bezug dann eben auch mit dem Katana, was da sehr prominent ja auch im Marketing eingesetzt wurde. Aber Pustekuchen, relativ schnell wird halt klar, dass sie in diesem New Yorker Gebäude, The Virgil, dass da ein satanischer Kult sie verfolgt und Menschen und halt, ja, so fast schon ein bisschen, das ist fast so ein bisschen wie der From Dusk Till Dawn-Twist. So, die wollen halt Menschen opfern, um Unsterblichkeit zu erlangen. Das ist halt völlig gaga. Und haben halt, ne, wie du schon sagst, einen Pakt mit dem Beelzebub oder mit dem Teufel oder beziehungsweise mit dem Schweinekopf da geschlossen. Und letztendlich ist das dann alles super übernatürlich, weil die halt nicht sterben können. Aber das Geile ist halt, du kannst die ja trotzdem verwunden und verletzen und dann regenerieren die sich langsam wieder. Und daraus wird ein schöner Spaß gemacht, wie die dann zum Beispiel durch einen Lüftungsschacht oder, naja, wie die dann halt eine Weile von einem hüpfenden Auge verfolgt wird. Das hat ja schon so Cartoon-Charme. Und währenddessen sich so der Schädel, von der, die sie da gerade enthauptet hat, wieder zusammensetzt, was völlig eklig ist. Und dadurch hat, und die ganze, also dieser Kult, die machen ja dann auch Witze darüber. Angeführt von übrigens Patricia Arquette, auch immer schön, sie mal wieder zu sehen. Die machen dann halt auch Witzchen darüber, weil die das natürlich gar nicht ernst nehmen, weil die nicht sterben können. Und das ist aber auch so ein bisschen das Problem des Films. Dadurch hast du halt auch nie das so den Hauch einer Gefahr, den du verspürst. So, das ist halt wirklich hier Style over Substance. Das ist natürlich auch in Kapiteln erzählt. Auch nochmal so als Tarantino-Hommage. Ich finde, es hat auch sehr, sehr starke Sam Raimi-Vibes, was gerade so diese Horror-Comedy auch angeht. Es ist sau überdreht, sau stylisch, sau wild. Sehr kreativ auch inszeniert, muss man sagen. Und der ist halt kurz und knackig. Das Ding ist halt nur immer, ne, die Stakes sind halt ziemlich low. Also es gibt halt dadurch einfach keine Konsequenzen in den Film. Du hast nie Angst um irgendeine Figur. Und der schafft sich halt bei diesen ganzen Hommage-Geben halt auch gar keine eigene Identität. Also der Film ist halt einfach ein Potpourri aus vielen schönen Sachen, die man mag. Und dadurch mag man den halt auch. Aber das ist jetzt halt nichts, was so in die Popkulturgeschichte eingehen wird dadurch. Ne? Dafür ist er dann halt nicht ikonisch selbst genug. Aber definitiv ein Spaß. Ein Spaß für Jung und Alt.
Also auf jeden Fall, vor allem, weil das Blut wirklich aus jeglichen Körperstumpen herausfontänte, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Also das war wirklich äußerst, äußerst schön.
Ja, das ist wahr. Blut aus Körperstumpfen.
Okay, Mensch, ich werde ja demnächst bei Berg mit ins Auto gestiegen sein, ja, als Mitfahrer. Da fühle ich mich eigentlich immer ganz sicher. Aber ich glaube, bei deinem nächsten Pick, also hätte ich schon ein bisschen Schiss.
Oh, ja, also du hast natürlich gehofft, ich bringe jetzt als Klassiker einen der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten mit. Aber Pustekuchen, das ist nicht Passengers, euer Lieblings-Science-Fiction-Film. Das ist, irgendwie habe ich mir das so behalten, dass wir uns immer wegen dem gestritten haben, weil du und Berg den so gut fanden und der eigentlich nur übelst scheiße ist, aber sagen wir mal, zumindest sehr durchschnittlich. Aber nein, es geht nicht um das Kammerspiel Sci-Fi-Epos mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence, Passengers, sondern es geht hier um den Horrorfilm Passenger. Und das ist ein, ja, übernatürlicher Roadtrip-Horrorfilm. Das kannte ich auch noch nicht, dieses Genre. Von André Orvidal wird er, glaube ich, ausgesprochen. Der hatte letztens vor ein paar Jahren auch die letzte Fahrt der Demeter gemacht, den ich sehr atmosphärisch und sehr cool fand. Aber war ich auch gerade in meiner Vampir-Hochphase, deswegen war ich vielleicht leicht beeinflusst. Der hat aber auch die Autopsy of Jane Doe gemacht, den ich sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Also der kann schon Atmosphäre, der Typ. Und der verbindet halt hier so diese klassischen Road-Movie-Elemente mit einem, ja, dämonischen Entität, die halt Leute jagt, wie so ein Fluch. Und der Film ist übelst scheiße. Also, ich muss sagen, alle Horroraspekte an diesem Film sind völlig lame, weil der Film wirklich nur ein Stilmittel kennt und das sind Jumpscares. Und das ist schon so lustig. Mm. Also das ist halt wirklich, du kannst die zählen. Es gibt wahrscheinlich 100 in dem Film. Und es wird, der Film kann auch wirklich, der nimmt sich keine Zeit, Atmosphäre zu erzeugen. Eine Tür geht auf, bumm, Sound fährt hoch. Eine Figur guckt um die Ecke des Busses, bumm, Sound fährt hoch. Eine Figur guckt nach vorne auf die Straße, ist nichts, dreht sich um, bumm, sitzt eine Figur hinten. Und das geht die ganze Zeit so. So, dass es mich schon genervt hat. Ich habe dann, als ich den Film geschaut habe, einfach mal die Lautstärke runtergefahren oder fast auch lautlos geschaut, um zu gucken, und nichts funktioniert. Weil der Film der kann nur über diese Soundeffekte arbeiten und einfach immer ganz laut drehen und irgendwas ganz schnell zeigen im Schnitt, und dann rennt Figur X von A nach B und erschrickt sich. Und das ist halt so lahm, weil was halt so schade daran ist, ist, dass der Film eigentlich das Zeug dazu hätte, ein richtiger Kultstreifen zu werden. Weil dieses Thema, und da komme ich jetzt nochmal zu diesem Roadtrip-Aspekt, das ist so frisch und so unverbraucht. Also ich bin ja selbst jahrelang mit meinen Eltern damals im Wohnmobil im Urlaub gefahren. Und wenn du da nachts irgendwo so einen Bergpass hochfährst und weißt, wenn dir jetzt was entgegenkommt, das war's, du kannst nicht rückwärts, das ist schon gruselig genug, und dann siehst du irgendwas im Wald oder was auch immer, und der spielt halt voll damit. Und hier ist es aber so, die stehen halt auf dem Fitnessstudio-Parkplatz mit ihrem Van, sie läuft über den Parkplatz und hört irgendwas, dreht sich um, und der Van steht plötzlich 5 Meter weiter. Dann rennt sie zum Van, ist schon da, will sich aber nochmal vergewissern, dass nichts hinter ihr ist, dreht sich um, und der Van ist 5 Meter weiter. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie lang diese Szene geht. Und sie kommt nicht auf die Idee, sich vielleicht einfach mal nicht umzudrehen, damit der Van nicht wieder 5 Meter weiter ist. Es ist die ganze Zeit so. Und dann hat sie Todesangst, weil sie was in dem Van angreift. Und Dann kommt aber ihr Freund, also ich habe gar nicht erzählt, was geht, ist auch scheißegal, mache ich gleich nochmal kurz. Aber dann kommt ihr Freund dazu und guckt, ah, ist nichts im Van und so, alles gut, dann fahren sie los und beschließen als Conclusio, sich erstmal wieder zu entspannen, halten mitten im Wald, hängen eine Leinwand auf und gucken einen Film über einen Beamer. Mitten im Wald, im dunklen Wald, obwohl sie gerade von irgendeiner Entität angegriffen wurde. Also es ist natürlich die völlig, völlig logische Schlussfolgerung, die ich auch treffen würde, mich dann einfach in den Wald zu chillen. Kannst dir vorstellen, was dann passiert? Also, um das trotzdem nochmal kurz einzuordnen, es geht um ein Paar, was verlobt ist. Und er vor allem, das kommt, geht sehr von ihm aus, will halt so Vanlife machen. Der ist halt, der checkt da auch so einen Typen auf YouTube aus, den er halt nacheifern möchte und er möchte halt quasi im Prinzip auch, ja, Wohnmobil, Vanlife leben. Also er braucht auch keinen Wohnsitz mehr. Er möchte das wirklich gern durchziehen. Schön im abgelegenen Hinterland der USA und da kommt schon durchaus Atmosphäre und Vibes auch auf, aber eben dann, wie gesagt, dieser Fluch und ach, und auf was das Ganze dann hinausläuft, das ist wirklich aus der letzten schäbigen Dämonen-Mottenkiste rausgeklaut. Das sind halt so die Basics. Ich habe eine Markierung, ich habe da so ein mysteriöses Zeichen auf meinem Van, das bedeutet irgendwie Gefahr, ich lasse das weglackieren, scheiße, das Zeichen ist ja wieder nächsten Tag da, oh mein Gott, was kann das nur bedeuten? Da gibt's natürlich irgend so eine Nomaden-Oma, die alles weiß, die sagt dann, fahrt nicht nachts und die fahren immer nur nachts. Also der Film ist wirklich strunzenhohl. Kann leider gar keinen Horror erzeugen, über Atmosphäre, kann nur Jumpscares die ganze Zeit ballern. Und das Einzige, was ich dem Film halt gebe, ist, dass der ordentlich inszeniert ist und mit diesem Van-Roadtrip-Thema irgendwie einen geilen, interessanten Aspekt hatte. Also ich habe mir das dann trotzdem irgendwie gern angeguckt, weil ich das zumindest irgendwie spannend fand, in dieser Situation mit denen zu sein. Ich habe mir halt nur gewünscht, dass der Film anders, naja, einfach gut ist. Sagen wir es mal so. Also es gibt teilweise gute Kritiken bei dem Film, viele, die den mögen, wahrscheinlich auch wegen dieses speziellen Themas. Ich fand den leider ziemlich, ziemlich panne. Also einer der schlechtesten tatsächlich Horrorfilme, den ich lange gesehen habe.
Also das ist so ein klassischer Horrorfilm, wo ich den Trailer gesehen habe und dachte, okay, wenn der jetzt richtig gute Kritiken bekommt, so nach dem Motto, der macht irgendwas, was man noch nie gesehen hat oder da ist irgendwas Spezielles dran oder so, dann wäre das so einer, wo ich sage, okay, da traue ich mich trotzdem ran, obwohl ich weiß, was mich dort an Schreckmomenten erwartet. Ich bin da nicht so ein Fan von diesen Jumpscares. Vor allem, wenn die in so einer Frequenz wie in dem Film hier anscheinend kommen. Und das, was du jetzt darüber erzählst, ist genau das, wo ich sage, absolut CCL für mich. Also das ist so ein klassischer Jumpscare-Horrorfilm, der mich wirklich nicht die Bohne interessiert.
Nee, mach da mal wirklich einen Bogen drum. Wie gesagt, coole Prämisse, aber da kannst du dir auch ein Wohnmobil-Reisevideo auf YouTube angucken. Da hast du nicht so viel Jumpscares und hast trotzdem die schöne Atmosphäre, die Landschaft und ja, lass das mal. Ja,
wenn dann noch einer mit dem Fahrrad langfährt, umso besser.
Ja, kannst du mitnehmen. Wir hatten damals im allerersten Wohnmobil sogar hinter der Fahrkabine so eine Mini-Garage, da konntest du die Fahrräder reinstellen. Ja, finde ich immer schöner, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer persönlich, also ne, wir haben alle Angst vor Holzstapeln, aber ich habe auch immer Angst, wenn so Leute Fahrräder auf dem Dach haben oder hinten. Und dann habe ich so mit gefühlt 200 Sachen an einem vorbeifahren, wo ich mir denke, oh mein Gott, wenn sich diese Halterung löst, sind mindestens 10 Menschen tot. So, weißt du, aber ja, ich glaube, Final Destination hat uns doch alle sehr, sehr geprägt.
Nicht nur tot, mindestens in der Mitte der Körperhälfte geteilt von einem Fahrrad. Das wäre auf jeden Fall auch mal eine Schlagzeile.
Oh Gott. Ey, Alter, Sieben, lass mal schnell das Thema wechseln. Das passiert bestimmt jeden Tag und wir machen uns nicht drüber lustig.
Dass jemand von einem Fahrrad auf der Autobahn geteilt wird, das wäre mir auf jeden Fall neu, aber gut.
In der USA bestimmt.
Nein, also, ja. Wir gedenken kurz allen Opfern, die von Fahrrädern zerteilt wurden. Eine kleine Schweigesekunde.
Ah, schön war's.
Okay, das reicht.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was du hast eben gesagt, irgendwas mit verbiegen. Also hier in dem nächsten Film, da werden auf jeden Fall auch Köpfe und Körper mit Knien und Ellenbogen verbogen, dass sich die Balken biegen, also jetzt doppelt gemoppelt. Wir haben uns wieder so einen kleinen Klopperfilm vorgenommen und Sandro hatte mir eine Auswahl gegeben. Und da war Fist of the Warrior, beziehungsweise da es schon einen Film gibt in Deutschland, der so heißt, heißt er bei uns Striking Rescue mit, ja, ich will nicht sagen Altmeister, weil dafür hat er am Ende dann doch irgendwie zu wenig geliefert über die Jahre, aber ich sag mal, vielleicht legendären Tony Jaa, weil der eigentlich nur durch Ong Bak so wirklich Legendenstatus damals erhalten hat. Ich habe zumindest nicht viel mehr, außer noch The Protector. Das war dann so dann das, der Nachfolgefilm, der auch eine beeindruckende, immer noch sehr beeindruckende Plansequenz hat, aber am Ende auch nur das Gleiche nochmal aufwärmt. Und seitdem habe ich von Tony Jaa nie wieder irgendwas Großartiges gesehen oder gehört, außer dass er, glaube ich, bei The Expendables sich irgendwie mal reingemogelt hat. Bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so sicher, weil ich da nicht so firm bin bei den Filmen. Und jetzt hier wieder mit einem Muay Thai-Actioner unterwegs, der so ein bisschen an diese alten Filme anknüpfen soll. Dummerweise ist der gute Mann mittlerweile auch 20 Jahre älter geworden und dadurch halt auch schon 50 Jahre alt. Was man dem Film jetzt nicht unbedingt anmerkt, also dafür ist er noch ganz gut unterwegs, oder sie haben es zumindest so gedreht, dass das immer noch einigermaßen funktioniert. Aber ich kann gleich vorweg sagen, diese Story in dem Film und diese Elemente, die sich zwischen den Kämpfen gezogen haben wie Kaugummi, die haben mich so angeödet und angenervt, dass ich zwischendurch wirklich abbrechen wollte, weil es mich einfach nur genervt hat. Und um es gleich doppelt vorwegzunehmen, der hat für mich das gleiche Problem wie damals schon Ong Bak. Ja, also es ist schon irgendwie imposant, wenn jemand, 6 Meter durch die Luft springt und einem mit einem Knie den Solarplexus wegbolzt. Das ist schon geil, aber das habe ich halt vor 20 Jahren auch schon gesehen. Und hier wird's halt auch zu oft wiederholt und auch der Ellenbogen auf den Kopf, das siehst du halt auch 20 Mal. Und ja, die Kämpfe sind teilweise auch gut und schnittig inszeniert, aber irgendwie hat mich das alles nicht so abgeholt. Und ich muss sagen, das ist kein neuer Ong Bak. Der ist in seinen Kämpfen durchaus unterhaltsam, aber am Ende durch seine Story völlig, völlig zerschossen und hat mich nicht mitgenommen. Wie ging's dir?
Ja, willkommen in der Post-The Furious-Ära.
das kommt dazu.
Die Latte ist jetzt etwas weiter nach oben gerückt worden und da haben solche Filme eben nicht so leicht. Ich muss jetzt aber erstmal noch direkt ein bisschen meine Verwirrung frönen. Also ich habe noch hier einen Artikel von Filmstarts gefunden, wo es darum geht, dass der Film Return of the Warrior heißt und nicht Fist of the Warrior. Und der Film damals ja auch Return of the Warrior hieß. Also wie heißt denn dieser Film jetzt nun?
Ja. Also das ist mir jetzt neu, weil so wie du sagst, Return of the Warrior, das ist The Protector. Das ist der Nachfolgefilm von Ong Bak damals. Der hat halt auch, je nachdem wo er erschienen ist, unterschiedliche Namen gehabt.
Schau mal, ich habe dir gerade einen Link geschickt. Kannst ja mal draufklicken, wenn du das eben öffnen kannst. Und da gibt's sogar, unten sind sogar die Blu-ray-Cover gegeneinander gehalten. Und da steht auf der Blu-ray Return of the Warrior drauf. Ich bin hart verwirrt. Haben wir den gleichen Film gesehen? Ja, wahrscheinlich. Toni, ja. Aber du verstehst mein Rätseln.
Na, der Return of the Warrior, das ist der von 2013.
Ja, okay, aber hast du den Link geöffnet? Da steht auch Return of the Warrior.
Ach so, und auf dem für den 24er, ja, okay, jetzt sehe ich's.
Das ist merkwürdig, oder? Naja.
Es ist sehr merkwürdig. Auf jeden Fall gibt es anscheinend keine kreativen Titelmacher mehr in dem Klopper-Genre, weil alles heißt irgendwie Warrior, Furious, Return. Keine Ahnung. Wie wär's denn mal mit Ellbogen des Durchfalls oder keine Ahnung, zerberstende Faust des Nordens oder irgendwie sowas? Also,
ja. Finde ich gut. Zerberstende Faust des Nordens. Ich schreibe mal ein Drehbuch und dann komme ich darauf zurück.
Ist das nicht Mo, die zerberstende Faust des Nordens?
ja, Mo, alles Gute nochmal. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast es eigentlich vorweggenommen. Ich muss sagen, ich fand den jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich komme mir immer vor wie so ein Trottel, wenn ich über so eine Filme rede. Ich gucke die ja gern. Aber ich bin jetzt auch kein Martial-Arts-Jünger. Ich habe Ong Bak nicht gesehen. Ich habe bei The Furious, war ich der Idiot, der gesagt hat, die Handlung war doof. Weißt du, das ist immer so ein bisschen. Ich hoffe ja bei solchen Filmen immer auf ein, habe ich dir letztens schon gesagt, auf irgendwie etwas mehr, irgendwas in der Story, das über dieses geile Kämpfen hinausgeht. So, ne? Also was wäre, ist schlechtes Beispiel, aber was wäre Matrix, wenn es da nur die Fights gäbe? Ne? Wir mögen das wegen der Kombination aus Martial Arts, dem Sci-Fi, dem psychologischen Unterbau, der Dystopie und allem, was da so drin steckt. Und die Fights sind dann für mich immer so das i-Tüpfelchen. Wenn es halt nur Fights gibt, ist immer ein bisschen schwer für mich, da einfach das Besondere drin zu sehen. Ich habe hier am Anfang zwei sehr gute Action-Szenen bekommen. Also du hast halt, ja, am Anfang verkloppt er halt welche auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders benennen soll. Und irgendwann wird das Ganze indoor und dann scheint die Sonne so dagegen. Dann kämpfen so Silhouetten gegeneinander. Und ich dachte mir, was macht denn der Mann da? Das sieht ja übelst geil aus. Das war einfach schön inszeniert, schön gefilmt. Das hat mir gut gefallen. Und dann gibt's so nach einer halben Stunde irgendwie so ein Konvoi, der da fährt und der überfallen wird. Und dann gibt's da so eine Plansequenz, wo Tony ja dann erst später mit dazukommt und da werden auch ständig neue Figuren eingeführt und sowas. Ich muss sagen, auch die hat mir gut gefallen. Du hast zwar hier und da das CGI gesehen, aber ich mochte einfach dass sich da Gedanken gemacht wurde, wo platziere ich die Statisten? Und das sind viele Statisten in der Szene. Wo platziere ich die Kamera? Wann setze ich hier einen versteckten Schnitt? Wie treibe ich so ein bisschen das Chaos und die Eskalationsspirale nach oben, dass sich das so levelmäßig auch anfühlt? Und dann hast du so viele derbe, also da gibt's abgehackte Extremitäten en masse, zerplatzende Bloodpacks, also da ist halt auch noch viel praktisch gemacht und nicht alles nur CGI. Und das hat mir dann irgendwie doch gefallen. Und irgendwann, ja, hast du recht, da gibt es dann sehr, sehr viel Figuren, sehr, sehr viel Verrat und Intrigen untereinander. Und dann werden echt, wie gesagt, spät noch Charaktere eingeführt und die jetzt gar nicht gebraucht. Also der Film schleppt schon jede Menge Ballast mit sich rum und will irgendwie größer sein, als er ist, und ist am Ende trotzdem einfach nur so ein sinnloser Rachefilm, also ein sehr plumper Rachefilm, und
wo noch so eine Art Gangster-Epos mit super Twist am Ende
halt sein,
noch
mit
reingeprommelt wird.
Ja, da will immer noch so ein bisschen Heat sein, so habe ich das Gefühl, weißt du? So da, oh, da sitzen sich dann nur die beiden gegenüber und oh, das Oberhaupt der Familie und dann der böse Typ erschießt natürlich ein Kind, weil, keine Ahnung, der Film ist auch so sinnlos brutal teilweise, ne? Ja, ich hatte meinen Spaß, aber ich habe schon auch beim Schauen gemerkt, das ist jetzt nicht mehr ausreichend, das Niveau. Also der, ja, die Furious-Latte, die hängt sehr hoch.
Also wie du sagst, die Post-Furious-Ära, die wird uns jetzt auch auf Jahre wie damals wahrscheinlich The Raid 2 erstmal jeden Klopperfilm so ein bisschen mies machen, weil das halt so ein extrem hohes Niveau ist, was andere Filme einfach schlicht und ergreifend auch gar nicht bieten können, weil da brauchst du halt wirklich Weltklasse-Expertise und das können anscheinend nicht viele, sowas zu choreografieren, dann musst du die Leute haben, die das können. Und dann musst du es in Szene setzen. Also das sind schon drei Faktoren, die muss man erstmal zusammenführen. Also ich würde sagen, das ist genauso schwierig wie einen klassischen Oscar-Film zu inszenieren. So, ne? Also von den einfach, dass es unglaublich schwierige Dinge sind, die man zusammenführen muss, damit am Ende halt ein richtig gutes Produkt rauskommt. Und
ich wollte gerade noch sagen, dass auch keine der Figuren hier so ikonisch ist wie die drei oder vier Hauptfiguren aus The Furious. Die haben ja so Eigenheiten, wie sie auch kämpfen. Und klar, was Tony Jaa macht, ist cool. Aber wenn er nicht kämpft, dann hat der gar keine Aura, finde ich. Der ist ein ganz, ganz schlimmer Schauspieler. Und dann versucht der Film eben auch noch so die ganze Zeit ihm so ein Drama aufzuschreiben, weil man in Flashbacks immer sieht, wie seine Familie gestorben ist. Und ich habe überhaupt gar keinen emotionalen Bezug dazu. Also dann lass es halt weg. Dann, ey, wo sind denn die guten alten Action-Klopper aus den 80s hin, wo einfach Leute nur gesagt haben, ey, hast du mich dumm angemacht? Ich verfolge dich und rotte deine Familie aus. Reicht doch. Warum muss denn immer irgendwie Vergeltung und, also,
ja.
Vergeltung und Rache, weil meine, ne, und dann versuche ich doch den Menschen dahinter zu verstehen und dann kommt wieder ein super schlaues Kind, was überhaupt gar keine Angst hat, obwohl alle Kinder hier erschossen. Ich verstehe das alles.
Ach, das Kind. Ey, hör mir auf mit dem Kind.
Immer diese Scheiß-Kinder. Ja. Nee, also
ätzend.
Fans des Genres können sich den angucken. Den gibt's gerade auf Wow. Also mich, es war jetzt keine verlorene Zeit für mich, aber ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Toni, nein.
Toni, du bekommst von mir ein Nein.
Ja.
Ach, wieso? Action heißt Bombe. Twists. Wir sind bei Fuse. Jetzt auf Amazon zu sehen. Haben wir uns beide reingeschraubt?
Warte, noch bevor du was sagst, ich möchte wissen, ob das stimmt. Meine These war ja, sagte ich dir im Vorfeld, das ist ein Steven-Film. Gibt ja so Sachen, dieser Steven, der Unstoppable mag. Den habe ich so ein bisschen da drin gesehen.
Ja, den Gedanken hatte ich selbst noch gar nicht, aber gut, dass du es erwähnst. Das passt tatsächlich sehr gut. Dahingehend, dass der Film ähnlich wie Unstoppable halt einen auch immer am Laufen hält. Also wie der Zug, der rollt, rollt dieser Film. Der fängt an und der atmet nie durch. Und ich mag Filme, die nicht groß durchatmen, sondern wo man immer in der Story drin ist und nicht groß runterfährt, sondern wo es wirklich Schlag auf Schlag geht. Und dass der am Ende hier vielleicht auch den ein oder anderen hanebüchenen und Plot-Armor, sondern halt so ja ins Drehbuch reingefrimmelten Twist irgendwie hat, das ist für mich okay, finde ich gar nicht schlimm. Das passt irgendwie zu dem Film an sich. Es gibt was anderes, was ich dann hinten raus ein bisschen seltsam fand. Aber im Großen und Ganzen hatte ich mit Fuse, wo es einfach um eine Fliegerbombe geht, die entdeckt wird, die entschärft werden soll und wo während der Entschärfung ein Bankraub stattfindet, also anscheinend ist die Bombe dort platziert worden und man verfolgt das Ganze halt und man weiß nie so richtig, wie hängen diese ganzen Figuren, die ja sehr offensichtlich gezeigt werden, miteinander zusammen oder nicht zusammen? Und das wird am Ende halt, wie gesagt, so ein bisschen haarsträubend vielleicht zusammengeführt. Aber ich fand das wirklich kurzweilig. Der ist unterhaltsam, hat ein geiles Tempo, hat gute Schauspieler. Die haben mir alle wieder Spaß gemacht. Sam Worthington, der passt in so eine Rolle. Und auch der andere Dude, nicht Aaron Taylor Johnson, sondern
Theo Jones.
Theo James.
James, den, ja.
Genau, die drei, ich fand, die passten super in ihre Rollen, haben einen guten Job gemacht. Kurzweiliges Ding, werde ich vielleicht in ein paar Wochen wieder vergessen haben, aber für das, was es sein will, um mal mit moosweisen Worten zu reden, ist der top.
Ja, also das war, es ist ein bisschen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Das ist ja immer so, wie du aus dem Film rausgehst, das overshadowt ja so ein bisschen, also bei mir ist das zumindest sehr so das Gesamtempfinden. Und eigentlich tue ich dem Film damit Unrecht, wenn ich ihm entsage, dass ich den schon sehr spannend fand. Weil du hast recht, der geht direkt rein. Ja, man muss halt dazu sagen, dass das ist auf einer Baustelle in London und da wird ein ganzes Stadtteil evakuiert. Und in diesem evakuierten Stadtteil, da findet der Bankraub statt. Das heißt, nur so ist das halt irgendwie möglich. Und wie das in Verbindung miteinander steht, das erfahren wir halt auch erst dann später. Und das hat schon auch, ne, diesen Speed-Vibe oder halt Unstoppable oder was auch immer. Du bist halt, wie du schon meintest, das ist ein Film, der Film ist die Situation. Als der Film aber diese Situation so nach, ich sag mal, rund der Hälfte dann auflöst, verlässt das mich so ein bisschen, was okay ist. Ich finde es auch irgendwie okay, dann noch diesen Twist einzubauen, aber das wird halt hinten raus immer mehr Plot-Convenience, immer konstruierter und springt ja so weit zurück und erklärt noch so viel, dass ich schon eigentlich gar keine Lust, also da bin ich schon längst aus dieser Spannungssituation rausgeflogen und ich hatte damit so ein bisschen Probleme, das dann zu kaufen. Das war mir dann irgendwie zu viel. Es ist zwar irgendwie plausibel, aber es gibt halt auch Sachen, wir hatten ja auch dieses Jahr drüber gesprochen, dass gerade Streamingfilme zu viel erklären. Und ich finde, das ist hier so ein gutes Beispiel. Du musst mir das nicht alles erklären. Deute das an, was ich sowieso von Anfang an vermute. Und gib ruhig auch so einen Twist rein und entlass mich dann, aber erkläre mir nicht alle Figurenmotivationen retrospektiv nochmal komplett aus. Und der hat den da kennengelernt vor 10 Jahren, dann hat der dort als Florist gearbeitet in Usbekistan, dessen Ober kannte den Postboten und die haben sich dann ein Netflix-Abo geteilt und kam dann aus Versehen eben auf die Polizei. Also das ist doch völlig gaga, was dieser Film dann am Ende von dir will. Und so gehe ich dann halt auch sehr trostlos raus, was mit den Figuren am Ende passiert und erzählt wird. Weil das ist dann irgendwie alles nicht mehr der Film. Und dadurch sind dann irgendwie so 2 Genres da drin. Und alles, was das eine Genre ist, diese Heist meets Katastrophenszenario, fand ich cool. Und das ist hinten leider für mich sehr in sich zusammengesackt. Und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand den schon dadurch unterhaltsam, aber am Ende saß ich sehr kopfschüttelnd da, muss ich sagen. Der ist kompetent, aber inszeniert. Der ist von David McKenzie, den kennen und lieben wir ja von Hell or High Water. Von daher, und die Schauspieler sind, wie du schon sagst, irgendwie auch cool. Aber ich kann den nicht uneingeschränkt empfehlen. Mich hat das schon sehr frustriert hinten raus. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ich kann das total nachvollziehen. Und jetzt, wo du das halt so erläuterst und wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, sehe ich das schon auch ähnlich. Also ich finde auch, dass die erste Hälfte deutlich besser ist als dann hinten raus. Und das liegt auch daran, dass, wie du es gesagt hast, und mir ist vorhin das Wort nicht eingefallen, dass das alles so arg konstruiert ist. Und was mich aber, also wo ich dann selbst trotz, ich sag mal, meinem recht positiven Urteil, dann wirklich kopfschüttelnd da saß, ist dieser komplett überflüssige Epilog.
Ja.
Der fügt dem Film gar nichts hinzu. Das ist kein Twist, keine Schlusspointe, nichts, was uns nochmal irgendwie eine neue Perspektive gibt, weil das wussten wir ja schon.
Ich kam mir also wirklich dumm verkauft vor in dem Moment. So, der nimmt mich nicht ernst, gerade der Regisseur. Ja. Ich hab's verstanden, so, okay. Und dann gebt euch nicht mal Mühe, also es gibt einen Zeitsprung auch, gebt euch nicht mal Mühe, die haben nicht mal da hat nicht mal jemand eine schlechte Perücke aufgesetzt bekommen, so, weißt du? Das ist einfach so.
Ah ja, also schade. Da sind wir uns auf jeden Fall komplett einig. Das war völlig überflüssig und Banane. Und ich habe nur so gedacht, musstet ihr irgendwie auf die 100 Minuten kommen? Also hat irgendwie noch was gefehlt, was ihr nicht anders irgendwie in den Film reingeprommelt bekommen habt? Naja, also das ist auf jeden Fall für mich der große Minuspunkt. Da es aber nur so ein Anhängsel ist und ich sag mal, man könnte den Film auch bis dahin gucken und einfach ausmachen. Wäre auch okay.
Ja,
wäre der Film besser. Aber ich bleib dabei, man kann sich dem auf jeden Fall geben und mit den Einschränkungen, die du auch gemacht hast, Fuse auf Amazon Prime zu sehen.
Da gehört er auch hin, ins Kino. Im Kino hätte ich mich mehr geärgert dann so, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Streaming-Film. Da machst du nichts falsch, hast du schon recht. So.
Also wir haben uns auf jeden Fall nicht gegenseitig verstimmt hier mit unseren Reviews bis jetzt.
Das ist wahr.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das beim nächsten Film jetzt passiert.
Genau, wir haben nämlich den neuen Film The Piano Tuner geschaut. Das ist ein, ja, was ist denn das? Ein Krimi, Musikdrama, Thriller mit romantischen Einlagen. Also da ist irgendwie für jeden was mit dabei.
Ja.
Und das hat so ein bisschen, also Berg würde, ist auf jeden Fall ein Film für Berg, das kann man festhalten, weil der mag das ja, wenn Leute gut in etwas sind. Und unsere Hauptfigur Nicky White von Leo Woodall gespielt, der ist richtig gut in allem, was er macht. Nicht nur war er mal ein unglaublich virtuoser Pianist, zumindest wird das behauptet. Jetzt ist er auch ein begnadeter Pianotuner, denn der hatte der hat einen Unfall und daraus hat sich so eine extreme Geräuschempfindlichkeit entwickelt. Ich weiß nicht mehr, wie der Fachbegriff dafür war, aber irgendwie ist das so. Also der kann schon ganz normal auch hören, aber was weiß ich, Hundebellen oder plötzliches Hupen oder was weiß ich, wenn neben dir ein Knaller gezündet werden würde oder so, das finden wir unangenehm und der Typ stirbt halt fast. So muss man sich das irgendwie vorstellen. Und der hatte dadurch dann seine Konzertkarriere sozusagen, seine Pianistenlaufbahn an den Nagel gehangen und arbeitet aber stattdessen in New York als Klavierstimmer eben mit seinem Mentoren Harry Horowitz zusammen, mit der von niemand Geringerem als Dustin Hoffman gespielt wird. Das war auch schön, den alten Recken nochmal wieder zu sehen. Hat auch hier eine sehr, sehr, sehr sympathische Nebenrolle. Ja, und eben sein außergewöhnliches, feines Gehör ermöglicht es ihm halt so, ja, einerseits Instrumente zu stimmen, aber durch Zufall entdeckt er eben, als Harry mal wieder seinen, wie war denn das? Der hatte den Code für seinen Tresor irgendwie geändert und konnte sich dann wegen beginnender Alzheimer nicht mehr dran erinnern. Und durch diesen Unfall nimmt er dann den Safe mit und entdeckt halt, dass er den anhand kleinster Geräusche hören kann. Also die Mechanismen in dem Schloss. Und das ist natürlich, also das heißt auf Deutsch, er kann Safes knacken. Und weil er halt genau hört, wann, wo, was einrastet und so weiter. Und das ist nicht einfach, ne? Er setzt sich da nicht ran und kann das Ding sofort aufmachen, sondern das ist halt schon eine Prozedur, die dauert seine Minuten und er braucht absolute Ruhe dafür. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die kann man eben auch für kriminelle Zwecke einsetzen. Und er gerät dann an, ich sag mal, die falschen Leute und gerät dann, weil eben, ne, auch durch Harrys, da gibt es dann halt einen Schicksalsschlag und er braucht Geld. So, bringen wir es mal auf den Punkt. Und parallel entwickelt sich dann noch eine romantische Beziehung zu einer, was ist denn das, die Studentin, Kompositionsstudentin, Ruthie. Und er versucht dann natürlich, das ist so dieses typische, könnt ihr euch vorstellen wie Baby Driver, bloß anstatt, dass er gut fahren kann, kann der halt hier gut Instrumente stimmen und Saves knacken. Und er möchte natürlich auch sein moralisches Gewissen irgendwie reinhalten und eben versuchen, nicht die Leute, die er liebt, in diese kriminellen Verlockungen oder Machenschaften damit reinzuziehen. Und das wird natürlich irgendwann zum Problem, wie man sich vorstellen kann. Und ich muss sagen, das ist ein schon sehr wilder Genre-Mix auch hier und da. Also der Film wechselt immer mal wieder so die Tonalität und da musste ich mich echt dran gewöhnen. Aber der hat halt irgendwie das Herz am rechten Fleck. Und damit meine ich nicht nur, also den Hauptdarsteller, Leo Butter, der hier einfach eine liebenswerte Figur spielt, den man trotzdem durch Naivität und Treudoofigkeit manchmal ein bisschen, ne, eine links und rechts scheuern möchte. Aber der halt einfach irgendwie, der Film ist wirklich, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, sympathisch. Wie fandst, ich gebe mal ab, wie fandst denn du den?
Ich kann das erstmal alles komplett bestätigen. Ich fand Leo Woodle großartig. Ich fand Havana Rose Liu großartig, als Ruthie. Dustin Hoffman sowieso, der hat mich schon so ein bisschen an Paul aus Shrinking erinnert, so mit seiner schrulligen Art und Weise.
Ja, stimmt.
Fand ich total sympathisch, richtig gut. Und selbst die Gegenspieler, ich weiß gar nicht, war das eine griechische Bande oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich konnte das nicht, wir haben es ja im Original gesehen, konnte das nicht so ganz raushören, aber das war so meine Vermutung. Und der Anführer, das ist schon so einer, wo man sagt, ja, der wirkt so ein bisschen, als wäre er ein netter Typ, aber der kann dann auch ganz anders. Das zeigt er auch gegen Ende des Films. Hat dann halt so ein paar Plinsen um sich drum, irgendwie, was weiß ich, zwei Neffen, Brüder, keine Ahnung, was das sind, die halt irgendwie ohne ihn wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwo auf der Straße verhungern würden, weil sie irgendwie zu blöd zum Atmen sind. Das ist halt so ein bisschen, das muss man vielleicht schlucken, aber das funktioniert irgendwie trotzdem. Und ich hatte von Anfang an meinen Spaß mit dem Film, weil ich halt zum einen diesen Stimmprozess und zum anderen auch den Knackprozess immer total interessant dargestellt finde. Und als jemand, der ja aus der Musik irgendwie kommt, ich finde das total spannend, dass das so eine Wissenschaft für sich ist, ein Klavier zu stimmen. Ne? Also das, man kann halt nicht wie bei der Gitarre sich halt da einfach mal einen Tuner dran machen und das selbst stimmen oder selbst die fortgeschrittene Variante sich ein YouTube-Video aufrufen, wo die Saiten durchgespielt werden und man stimmt sie nach. Das kriegt ja auch schon der ein oder andere nicht hin, aber mit ein bisschen Übung schafft man das bei einem Klavier. Das ist, wie gesagt, nicht so einfach machbar. Fand ich total spannend und da hat mich der Film direkt halt irgendwie reingesogen und ich fand diesen Mix aus den einzelnen Genres, das hat für mich total gut funktioniert. Also das war nicht so, dass ich da irgendwie Anlaufprobleme hatte. Irgendwie macht er das total nonchalant und hat mich mitgenommen, hat mich begeistert, hat Spaß gemacht. Auch wenn es hinten raus, so ich sag mal mit diesen ganzen Verstrickungen und Dingen, die passieren, das ist jetzt auch nicht großartig überraschend. Also man kann sich ungefähr nach einem Drittel des Films denken, wo das hinläuft. Was ich dann aber wieder extrem gut fand, war das Ende. Also einfach so diese allerletzte Szene fand ich absolut großartig. Wobei ich zwischendurch auch gedacht hätte, man hätte auch ein ganz anderes Ende wählen können. Hätte mir auch gefallen, aber das fand ich auch extrem gut und ich finde den einfach rundum gelungen. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ein richtig, richtig guter Film, der Comedy, Crime und Romanze miteinander verbindet. Und das funktioniert super und deswegen Berg. Gucken!
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss halt auch nochmal dazu sagen, der Film, wie du schon sagst, der ist sehr konventionell. Also wenn du diese geile Grundprämisse, was also ne, dieses Berufes und dieser Fähigkeit von ihm nehmen würdest und gegen was Normales in Anführungsstrichen austauschen würdest, wäre das der wirklich generischste Film, den man sich vorstellen kann. Also der macht wirklich betritt da überhaupt gar kein neues Terrain. Das hast du alles schon gesehen. Aber der verlässt sich schon sehr darauf, dass du das, was seine Fähigkeiten sind, faszinierend findest. Und natürlich funktioniert das bei uns, weil da braucht nur jemand einen virtuosen Klavierpart spielen. Und davon gibt es hier viele in dem Film, wirklich richtig schön. Dann sind wir ja drin. Und es gibt auch, also ihre Arbeit dann, Ruthie arbeitet ja quasi, was ist denn das, was sie da komponiert? Hilf mir mal.
Das ist so ein klassisches Stück mit modernen Elementen, würde ich jetzt sagen.
Ja, es ist so ein bisschen wie ihre musikalische Masterarbeit, die sie da vorführen muss.
Ach so, das meinst du, ja.
Genau, und dann kommt da auch nochmal ein kleiner Gastauftritt von einem anderen Profi. Ich möchte mal nicht näher ins Detail gehen, könnt ihr dann selber rausfinden. Das hat mir auch sehr getaugt. Und deswegen, weißt du, mich hat der Vibe des Films sehr an Barry erinnert. Also gerade auch durch diesen Vibe zwischen Bill Hader und Henry Winkler. Der war irgendwie da mit drin, so am Anfang. Und eben auch diese Gangsterbedrohung, die irgendwie alle Trottel sind. Aber hier und da kann das dann plötzlich mal in was völlig eskalieren und dann wirklich was Erschreckendes umschlagen, so aus dem Nichts. Weißt du nimmst die erst nicht ernst und dann merkst du trotzdem, oh Gott, scheiße, ich hab das unterschätzt. Das ist gar nicht mal nur Comedy, jetzt wird's auch mal richtig ernst hier. Ich finde, das hat so ein bisschen diesen Esprit von Barry geatmet.
Ja, schon ein Stück weit, wobei Barry halt einfach nochmal schenkelklopfiger, was der Humor ist.
Und tiefgründiger ist, auch, also, klar. Also, ne, ja. Da kommt dir das hier nicht ran. Wie gesagt, aber das würde ich nur mal erzählen. Wenn du diese Grundidee wegnimmst, dann fällt der Film, dann ist da nichts Besonderes und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass Leute, die mit oh, er spielt ein tolles Klavierstück, wenn du damit nichts anfangen kannst, dann könnte dich der Film auch sehr, sehr anöden. Ne? Weil die Thriller-Komponente gibt nicht genug her, dass es dann den Film tragen würde.
Das stimmt alles. Ich würde noch einen positiven Aspekt hinzufügen, der den Film auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen anhebt. Und zwar einfach, wie seine Höreinschränkung dargestellt wird und wie mit Sound und mit diesen unterschiedlichen Dämpfstufen gespielt wird. Und da hat man sich viel einfallen lassen, das hat man oft eingebracht und immer wieder in unterschiedlichen Situationen und das hält einen auch richtig bei der Stange und macht den Film noch mal etwas besonderer zumindest.
Das hat mich sehr an Sound of Metal erinnert mit Riz Ahmed. Eigentlich gut, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist genauso. Ich glaube, Sound of Metal ist auch so ein Film, der bringt dieses Besondere mit, ne, das ist ein Metal-Drummer, der dann sein Gehör verliert mit rein, so. Wenn das jetzt ein Bankangestellter gewesen wäre, wäre das ein anderer Film gewesen. Und so ist es hier auch, ja. Also, diese Verbindung aus Sound und Musik und auf sein Gehör, aber auch einfach angewiesen zu sein, weil das halt irgendwie so dein Leben ist, das macht so ein bisschen die Faszination beider Filme aus. Deswegen ein guter Vergleich noch hinten ran.
Ja, und wo hier das Hören eingeschränkt ist, ja, möchte man beim nächsten Film zumindest zu Beginn sein Riechorgan gerne an der Tür abgeben, denn da stinkt es.
Eine seltsame Einleitung für 7, unser heutiger Klassiker, aber ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Das ist ein Film von den Vergilbten von vergilbten Polaroids bis zu allen möglichen Körpersäften, die hier präsentiert werden, bis zu
Messy-Wohnungen,
Backrooms-artigen Tapeten und Büroräumen, ist hier wirklich, das ist ein Film, der sehr auf die Sinne setzt. Und wir können uns sicherlich einig sein, dass in dieser Stadt, in dieser namenlosen, ständig verregneten Großstadt, wirklich, da will man einfach nicht sein. Und ja, wie kamen wir jetzt dazu, 7 zu besprechen? Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dich gefragt. Du hast ja gesagt.
Genau so war's. Es war, das war praktisch ein erleuchtender Prozess. Also Frage, Antwort, zack, Bumpeng.
Ja. Also ich wollte den einfach meiner reizenden Sofa-Begleitung mal zeigen, weil ich habe auch nicht zu hoch gestapelt und gesagt, hier, wir gucken jetzt den besten Thriller aller Zeiten. Oho, lass es sehen. Und du hast es ja dann auch ihr habt das ja dann auch zusammengeschaut, ne? Also war ja für sie auch ein First Watch.
Ja, wobei sie relativ früh gesagt hat, hat sie schon mal gesehen. Aber vor Jahren.
Okay.
Also sie wusste auch den Twist hinten raus dann.
Ah ja, okay.
Also
der war meiner
kurz bevor es passiert ist. Ja, dann bumst der Film natürlich nochmal ein bisschen besser.
Das stimmt.
Aber sie hat dann weil ich hab das die ganze Zeit auch gehofft. Ich wusste ja, sie hat ja mir ja schon gesagt, sie hat den schon mal vor Jahren auch mit mir, das muss zu Beginn unserer Beziehung gewesen sein, da muss man den schon mal gesehen haben. Und ich dachte nur so, hoffentlich kann sie sich nicht mal an den Twist erinnern, aber kurz bevor der Twist kam, hat sie den dann laut rausposaunt.
Also, what's in the box?
hat ein bisschen die Spannung rausgenommen bei mir, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, mit sehr langen Abständen dazwischen, und der fickt immer noch Mütter. Es ist halt einfach so.
Da kannst du aber wissen, mindestens 7 von denen.
Mindestens 7.
Ich, für alle Leute, die jetzt, also für die 2 Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, eine kurze Zusammenfassung. In 7 ist ein Psychothriller aus dem Jahr 1995. Also dieser Film, wenn du den siehst, dass der 30 Jahre alt ist, das will mir nicht in den Kopf. Aber ist egal, kommen wir gleich nochmal dazu zu sprechen. Ist der, ich sage immer gern, Regiedebüt von David Fincher, weil, bei Alien 3 hat er ja mehr gelitten als Regie geführt. Aber ist auf jeden Fall laut Statistik der 2. Film, der 1. wirklich eigene Film von David Fincher. Damals noch blutjung, eigentlich Musikvideoregisseur, und hat sich dann nach seinem Alien 3 Debakel eben diesem Film hier angenommen. Und das Drehbuch ist von Andrew Kevin Walker, mit dem hat David Fincher auch seinen bis dato letzten Film gemacht, nämlich The Killer mit Michael Fassbender, ein Zirkelschluss. Und hier in 7 sind die Hauptrollen Brad Pitt, Morgan Freeman und, ja, kann man sagen, Kevin Spacey. Er steht nicht im Vorspann. Das war damals 1995 für alle, weil da gab es noch kein Internet, Leute. Ne? Du bist dann in dem Film und da steht halt nicht der Star im Vorspann. Da weißt du auch nicht, dass er kommt. Und das war ja wahrscheinlich so ein motherfucking Twist, weil das war ja auch das gleiche Jahr, weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, wo die
Die Unbestechlichen?
Nicht die Unbestechlichen, wie heißt er denn?
Ja, nee, Quatsch, nicht die Unbestechlichen, das ist ja der Klassiker
von Arno Thoman. Genau.
Die üblichen Verdächtigen, genau.
Und das ist
die Unbestechlichen, das war damals zur Jugendzeit von Mo, ja, da war das ein Ding.
Genau. Nee, das ist auch wirklich so, als würde Kaiser Soze am Ende von die üblichen Verdächtigen ins Taxi steigen und hier wieder auftauchen und aussteigen, also so ein bisschen schon Meta. Und die Geschichte spielt, wie gesagt, in einer Großstadt, die nicht näher benannt wird, aber wir wissen, sie ist nicht sehr schön. Und Detective William Somerset, von Morgan Freeman gespielt, steht halt kurz vor der Pensionierung. Der hat noch 7 Tage abzuleisten. Und ihm wird halt der impulsive junge Detective Brad Pitt, David Mills, zur Seite gestellt. Und bald, während die sich noch anschnuppern und anfreunden, müssen sie schon bald eine grausame Mordserie untersuchen, in dem halt die 7 Todsünden illustriert dargestellt werden. Also Völlerei, Habgier, Trägheit, Wollust, Hochmut, Neid und Zorn. Waren das jetzt alle? Ich habe nicht mitgezählt. Ihr habt bestimmt irgendwo eine Bibel im Haus, lest selber nach. Und irgendwann kommen sie dem Täter dann eben auf die Spur. Kevin Spacey als John Doe, der völlig irre ist, würde jedenfalls Brad Pitt sagen. Ob er irre ist, das ist so ein bisschen die Frage, die der Film aufwirft. Und ja, darum geht's eigentlich. Also wie die den jagen, wie mal irgendwo auf die Spur kommen, er sich dann irgendwann stellt und letztendlich, was das Ganze dann mit dieser Figurenkonstellation macht und what's in the box. Ich meine, es ist Popkultur am Ende des Tages. Sind Kevin Spacey, also beziehungsweise John Doe und eben auch David Mills auch Teil dieser sieben, also Teil dieser Morde.
Dieses Rituals.
Des Rituals, des Exempels, was statuiert wird und was laut John Does Aussage eben noch Jahre später studiert und analysiert werden wird, weil er der Menschheit eine Botschaft hinterlassen hat. Und für mich ist das ein absolutes Meisterwerk schon immer gewesen. Ich habe den das erste Mal gesehen, irgendwann im Fernsehen, war noch sehr jung, mich hat der Film sehr fertig gemacht und dieses Ende halt auch überhaupt nicht kommen sehen und da auch sehr lange drüber nachgedacht. Ich glaube, in der ersten Folge, als ich jemals bei euch zu Gast war und ich irgendwann mal meine 10 Lieblingsfilme mitgebracht habe, war der mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich heute noch so weit gehen würde, weil der Film ist natürlich auch einfach ein Brett aus Negativität und Pessimismus. Also das ist so, das ist kein Film, es ist kein lebensbejahender Film, sagen wir es mal so. Aber was er einfach schafft, ist die Atmosphäre, die Inszenierung und die Spannung. Und ich finde, auch wenn man weiß, was am Ende des Films passiert, es ist immer wieder schrecklich. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich diese ganzen Puzzleteile zusammensetzen. Und es ist einfach ein Film, der macht was mit mir. Vor allem einfach auch nicht mal in dem Grausamen, was er zeigt, in diesen Morden, diese drapierten Leichen, sondern auch einfach dieser Vibe, den der Film ausstrahlt, dass wir in dieser Welt leben und wir können es nicht ändern. Und dieses Gespräch dann einfach zwischen den dreien am Ende und wie Kevin Spacey, wie John Doe die Welt sieht, das wirft so viele moralisch komplexe Fragen auf, dass das eben weit mehr ist als nur irgendein irrer Serienkiller. Sondern das ist halt etwas, was mir immer zu denken gibt und mich teilweise auch reflektieren lässt, wie ja, teilweise voreingenommen, negativ und mit, ich will, es ist ein starkes Wort, aber mit wie viel Hass ich doch auch manchmal selbst durch die Welt gehe. Und das ist jetzt natürlich kein Vergleich dazu, Leute umzubringen und zu präsentieren. Aber ist mir das Schicksal dieser Leute, die da so inszeniert und dargestellt werden oder umgebracht werden letztendlich, ist mir das wirklich wichtig? Also ich mache jetzt schon hier wieder ein sehr großes Fass auf. Ich würde erstmal vielleicht darauf zurückkommen, wie dir der Film jetzt nach der langen Pause gefallen hat. Du hast ja schon gesagt, dass er dich sehr mitgenommen hat, aber umtreibt er dich auch so mit so viel Gedanken, Experimenten? Macht er da auch so viel mit dir?
Also ich bin ja normalerweise für sowas immer sehr zugänglich, aber hier war jetzt bei diesem dritten Watch, den ich gemacht habe, vor allem ein Aspekt halt krass im Vordergrund, weil ich von Anfang an darauf so ein bisschen geachtet habe. Also erstmal, wie ist der Vibe vom Film? Wie nimmt mich das von Anfang an mit rein? Und da kann ich gleich sagen, man ist von Anfang an drin. Und das, was ich vorhin gesagt habe, man möchte hier nicht mit der Nase atmend in einem 3D-Kino sitzen, dass dir die Düfte vor die Nase setzt. Weil der erste Mord, du stehst dort in dieser Wohnung, die sieht aus, das ist der Wahnsinn. Also selbst wenn du es nicht riechen kannst, kannst du es irgendwie spüren und dadurch schon fast schmecken. Das ist das eine, was ich halt unglaublich krass finde und was ich immer auch noch so beeindruckend finde nach all den Jahren. Und das andere ist, wie viel krass fucking Foreshadowing in dem Film ist zu dem Twist am Ende.
Oh ja.
Also wenn man den weiß, sind dort so viel explizit und auch subtil, also so explizit und subtil gelegte Hinweise gleichzeitig. Das ist ein Heidenspaß, das irgendwie im Nachhinein nochmal zu entdecken und dann mitzuerleben, auch wenn es natürlich kein Spaß ist, was am Ende rauskommt. Aber das fand ich absolut beeindruckend, gerade bei dem Gespräch hinten raus. Also wenn man den zum ersten Mal sieht, ist einem, glaube ich, nicht so wirklich bewusst, was dann am Ende dann doch passiert. Außer man versucht es wirklich aufs allerletzte zu zerdenken und mitzumachen. Dann, keine Ahnung, vielleicht kann man dann drauf kommen. Aber ich denke, die meisten werden einfach wie vom Donnerschlag getroffen am Ende. Und das, finde ich, macht der Film absolut hervorragend. Und ja, dritte Komponente ist dann natürlich, sich so ein bisschen auch philosophisch mit dem auseinanderzusetzen, was er den anderen dort vorsetzt, weil das ist ja schon wirklich was, mit dem er eigentlich zum Denken anregt. Nur Mills ist ja gar nicht in der Lage, das zu verarbeiten, weil er ist ja letzten Endes, und da sind wir jetzt im Spoiler-Territorium, ja die Wut. Also er ist derjenige, der sich ja von Anfang an nicht wirklich drosseln kann, und er ist gar nicht aufnahmefähig für das, was ihm dort gesagt wird, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch so ein bisschen so diese Tragödie. Er denkt die ganze Zeit, er ist im Vorteil, er hat die Karten in der Hand, und dabei weiß halt Kevin Spaceys Charakter die ganze Zeit, was er dort eigentlich macht. Er kann das richtig auskosten, und das ist dann halt auch so ein bisschen diese sadistische oder diese verrückte Seite, die in ihm schlummert, ne? neben all der Intelligenz, die ja auch durchkommt. Also es ist schon wirklich faszinierend, da sich das anzuhören, aufzunehmen, zu zerpuzzeln und dann vielleicht auch eigene Schlüsse daraus zu ziehen.
Ja, das wäre auch so einfach gewesen für das Drehbuch oder den Film halt, Brad Pitt halt auch permanent so zu zeichnen, ne, als diesen draufgängerischen Rebellen. Aber wir entdecken ja relativ schnell, er ist halt auch der Protagonist, und er ist gutherzig, er ist naiv und er ist impulsiv. Aber er ist eigentlich derjenige, der sich die ganze Zeit dagegen wehrt, anzuerkennen, dass in dieser Welt wirklich nur Tristesse und Pessimismus und keine Hoffnung herrscht. Und dadurch ist er ja eigentlich der Held der Geschichte. Und dadurch zieht uns der Film ja auf John Doe's Seite, dass wir halt, oder auf zumindest auf Somersets Seite, der halt schon völlig damit abgeschlossen hat, der keine Hoffnung und nichts Schönes mehr in dieser Welt sieht. Er sagt vielleicht noch nach Hemingway, ist es wert, für diese Welt zu kämpfen? Ja, aber schön ist diese Welt hier nicht. Und das hat er akzeptiert. Und ich fühlte mich dadurch leider so reflektiert auf seiner Seite. Und das wird eben durch die Atmosphäre einfach des Films einfach mal dargestellt. Du wählst es ja selbst, aber irgendwie wählst es auch nicht, dort zu sein. Ich finde dieses Gespräch zwischen ihm und Gwyneth Paltrow in dem Café halt deswegen auch so stark, ne? Wie er auch gesagt hat, als meine Frau schwanger war und gesagt hat, ich möchte hier in dieser Welt ein Kind großziehen, ich habe sie fertig gemacht. So, ich habe mir das selber genommen, dieses Glück, und das selber zerstört. Weil es besser ist, dann alleine und einsam zu sein, als noch jemanden in dieser Situation auszusetzen. Und das war 1995, Alter. Das sagen wir heute. Heute sagen wir das, ey, in diese Welt kann man kein Kind setzen. So. Und ich kann jeden verstehen, der das sagt. Da ich ja persönlich auch genauso denke, und ich weiß, dass du es auch machst. Und das ist halt wirklich, wenn du diesen Film siehst, dann unterstreicht es das nochmal, dieses Weltbild. Und das Schöne, was er halt macht, ist, dass John Doe da eben nicht einfach nur der gewöhnliche Serienmörder ist, sondern eben für dieses Ideal dann steht. Er verfolgt ja eine in sich geschlossene, wenn auch natürlich zutiefst verstörende Ideologie, und seine Taten sollen aus seiner Sicht diese moralische Gleichgültigkeit der Gesellschaft anprangern, die er dann am Ende auch nochmal auflistet. Also diese ganze moralische Ambivalenz des Films, diese Fragen, die aufgeworfen werden, kann ein Mensch sich selbst zum Richter über Moral anderer machen? Oder wo liegen denn die Grenzen zwischen Gerechtigkeit und Rache? Na, gerade wenn du halt ihn mit Mills dann so siehst. Oder wie zerbrechlich sind denn Moral und Selbstbeherrschung unter so extremen Drucksituationen? Und ja, wie fern bist du dafür, kannst du dafür Verantwortung tragen, einen Menschen in diese Welt zu setzen eben auch? Ne? Das ist dann halt so die Konklusion. Deswegen, ich finde, da steckt schon sehr viel drin. Vielleicht möchte ich da zuletzt nur noch eine kleine Miniszene, ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist, erwähnen, als die zu einem, als die in die Wohnung fahren, ne, von dem, der da ein Jahr lang unter Drogen halt in der Wohnung lag. Ich glaube, als sie auf dem Weg dahin sind, sitzen die im Taxi. Und da versucht, und da reden die darüber, ob sie schon mal eine Waffe ziehen mussten oder schon mal schießen mussten. Da sagte Morgan Freeman, ja, ich musste sie zum Glück noch nicht abfeuern. Und Brad Pitt dann relativ schnell, ja, ich musste sie einmal, und ein Kollege von mir, ein guter Freund, wurde getroffen. Wie war denn sein Name? Und dann, du siehst halt nur den Gesichtsausdruck von Morgan Freeman. Ja, es ist egal. Also es ist, er hat es vergessen, weil es nicht relevant ist. Es ist halt einfach nur ein weiteres Opfer. Und wie das Gesicht dann einschläft und diese Szene wird dann auch nicht aufgelöst. Also ihm fällt der Name nicht ein, wir erfahren das nicht, weil es gar keine Rolle spielt. Und das ist so stellvertretend, wie wir halt eben auch, naja, ja, wie egoistisch wir halt dann auch durch die Welt schreiten. Und naja, also ich finde, das ist wirklich unter dem Deckmantel eines Thrillers ein Film, der sehr, sehr viel gut beobachtet, sehr viele wichtige philosophische Fragen stellt. Und dementsprechend das auch über seine Symbolfiguren einfach sehr, sehr stark zum Ausdruck bringt. Und ja, über die Inszenierung und über die Schauspielleistung, glaube ich, muss man auch nichts sagen. Das ist halt stilprägend und ja, ein Genre hoch. Also ich finde, kein Genre der Welt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kein Genre der Welt versucht nach wie vor so sehr diesem, also das Thriller-Genre versucht immer, wenn ein neuer Netflix-Thriller rauskommt oder so, die gucken sich immer alle wahrscheinlich 7 an und sagen, so müssen die Bilder aussehen, ungefähr diesen Vibe wollen wir erzeugen in der Ausstattung und Inszenierung und Spannung. Es ist immer noch so die Benchmark, oder?
Ist auf jeden Fall eine, die selten übertroffen werden konnte. Es ist halt wirklich die Frage, keine Ahnung, ob, selbst spontan würde mir da gar nichts einfallen. Wir hatten doch mal, ich weiß gar nicht, hatten wir den zusammengeschaut? Das war doch so ein asiatischer, das war auch so ein dreckiger.
Der Schwarz-Weiße.
War der Schwarz-Weiß? Ja, genau. Der halt auch dieses Dreckige in sich hatte. Klar, am Ende ist das kein Film der Qualität eines 7, aber der hat zumindest diese Vibes ganz hart ausgestrahlt.
Das war Limbo.
Aber fällt der, ach, genau.
Ja, das war ein Neo-Noir-Thriller. Also ist ja nochmal, ja, obwohl es ist schon irgendwie auch sehr 7-mäßig gewesen. Der ist stilistisch nochmal ein bisschen krasser gewesen. Ich finde auch, der ist so leicht ins Fantastische abgedriftet, weil diese Stadt war ja schon wirklich ein apokalyptischer Moloch. Ne? Aber ja, doch, du hast recht, der ist in Erinnerung geblieben.
Und der hätte ein bisschen Weichzeichner auf jeden Fall gebrauchen können, wenn mich nicht alles täuscht. Der war gestochen scharf irgendwie und das wirkte so ein bisschen gegeneinander. Ne?
Also ja, das stimmt.
Bei 7 hat man ja halt einfach noch die gute alte Filmrolle, ja, von damals, die natürlich so ein bisschen so zu diesem, ja, zu diesem weich gezeichneten, wo alles so ein bisschen ineinander übergeht, Effekt halt mit drin. Also natürlich ist das trotzdem alles gestochen scharf an sich, aber trotzdem wirkt das halt anders als mit diesen High-Definition-Kameras heutzutage und das fehlt mir bei solchen Filmen dann oft.
Ja, das stimmt. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube, sehr, sehr viele Filme möchten gern so stilistisch in diese Richtung gehen, aber es gibt natürlich noch viele andere gute Thriller. Also das Schweigen Dilemma, wenn man, ich weiß nicht, der hat auch Horrorelemente. So, um mal einen Film noch aus den 90ern zu nennen, ist ja auch einfach ein absolutes Masterpiece. Ein etwas jüngerer Film, jetzt Prisoners zum Beispiel von Denis Villeneuve, fand ich auch ganz, ganz herausragend, auch gut inszeniert. Also da gibt es schon noch andere. No Country for Old Men könnte man da auch mit reinziehen, aber das ist halt so eine ganz andere Art von Film. Immer wenn es um so Crime und Serienmörder geht, finde ich, da führt einfach kein Weg so um 7 drumherum, weil halt auch einfach das Ziel des Killers hier, das sticht so hervor. Das ist schon sowas sehr, sehr Memorables, finde ich. Und apropos memorable, Memories of a Murder, zum Beispiel, den würde ich auch noch ins Feld führen. Der hat auch, finde ich, eine ähnliche pessimistische Weltanschauung, wo dann quasi am Ende des Films der Mörder ja direkt noch durch die vierte Wand dann angeschaut wird. Und ja, da gibt es schon viel Schönes noch zu holen, aber ich finde, 30 Jahre sieht man dem Film nicht an. Dafür ist er immer noch flawless inszeniert, zu keiner Sekunde langweilig und einfach auch, wie der geschnitten ist. Das ist einfach, ich habe ihn ja auch erst lange nach den 2000ern gesehen. Ich glaube, der war seinerzeit einfach stilistisch sehr voraus, der Film. Deswegen, ja.
Also, wenn ich mir so andere Filme der 90er anschaue, da muss ich ja manchmal so ein bisschen erschaudern, obwohl ich bin Fan der 90er, ich nenne es jetzt mal Blockbuster-Filme so im Ganzen. Auch wenn das jetzt hier kein klassischer Blockbuster ist, aber ich sag mal von diesen größeren Filmen der 90ern. Und da gibt's ja wirklich welche, wie zum Beispiel Falling Down, den habe ich ja vor einiger Zeit mal wieder gesehen. Und da dachte ich auch so, es ist schon, der ist schon ein Stück auch schlecht gealtert. Es ist trotzdem aber immer noch ein guter Film. Aber, und ich glaube, der ist sogar ist er nach 7 sogar erschienen? Ich bin mir gerade unsicher. Aber da wirkt 7 halt 10 Jahre voraus. Der
Falling Down ist von 93, von Joel Schumacher. 93, aber ja, gut, okay. Du hast schon recht. Also die wirken gar nicht wie aus einer Ära teilweise.
Ja, also, und da, es gibt ja viele 90er-Filme, die halt diesen Falling-Down-Charme versprühen und halt ja eigentlich keine anderen, die das so wie 7 damals schon geschafft haben. Und das spricht halt für den Film. Und dass er jetzt 30 Jahre überdauert hat und man sich immer noch so fühlt, ja, in so einer Welt, die gefühlt vor allem in den letzten Jahren irgendwie nicht besser geworden ist. Man hat, glaube ich, so Ende der 90er, Anfang der 2000er eher so gesagt, es wird alles ein Stück weit besser und wir leben in einer Zeit, wo so wenig Kriege wie jemals geführt werden und so. Ich glaube, das war bis vor kurzem noch wahr. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren geht's eher so ein Stück wieder bergab und deshalb wird der Film auch wieder ein bisschen aktueller gefühlt.
Da hast du recht. Der hat einen sehr... Also der atmet den heutigen Zeitgeist auch irgendwie. Mhm. Ob man jetzt Fan davon ist oder nicht, aber ich fühlte mich leider oft ich habe mich halt sehr oft auch in Morgan Freeman hier wiedergefunden. Und das habe ich gar nicht so gut gefunden, aber das ist ja auch gut, wenn ein Film dich dahingehend offenbar ein bisschen wachrütteln kann. Nun ja, also wir halten fest, großes Werk. Wer hätte es gedacht, wir finden 7 toll. Die große Frage, die ich jetzt hier noch stelle, bevor wir rausgehen aus dem Cast. Lieber Steven, würdest du sagen, 7 ist der beste Film von David Fincher?
Also ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt gar nicht so ein krasser David Fincher-Aficionado. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Also ich fand zum Beispiel Der Killer fand ich halt gar nicht gut. Mank habe ich nicht gesehen. Gone Girl fand ich sehr gut. Was haben wir hier noch? Verblendung fand ich sehr gut. Ich habe übrigens immer noch nicht The Social Network gesehen. Seltsamer Fall ist Benjamin Button, Zodiac, was haben wir hier noch? Panic Room, Fight Club, The Game. Oh ja, das also 7 und Fight Club finde ich schon ziemlich ebenbürtig. Und ich habe einen ganz, ganz weichen Keks für The Game. Der kommt dann direkt danach, obwohl der wahrscheinlich objektiv gesehen deutlich schlechter ist, aber den mag ich sehr.
Also, The Game, finde ich, wirkt dann schon wieder wie ein 90er-Film. Den mag ich auch, aber der...
Ja, total, aber ich mag das. Ich mag das total.
Genau, Fight Club zum Beispiel finde ich auch genial, aber ich finde, hängt halt schon sehr an diesem Millennium. Also, der ist nicht so zeitlos, weißt du, wie 7. Den 7 könntest du heute immer noch so veröffentlichen, aber Fight Club, das ist schon einfach sehr, ne, diese Millennium-Wahnsinn da drin. Ich habe einen riesen Softspot für Der seltsame Fall des Benjamin Button, auch wenn das eine ganz andere Art von Film ist, aber ich mag das sehr. Ich finde, David Fincher hat viele 10 von 10 Filme. 7, ich würde auch Fight Club damit reinzählen, trotzdem noch. Ich finde, seltsame Fall ist Benjamin Button bei mir auch. Aber was mich gerade völlig fertig macht, ist, dass du nie Social Network gesehen hast, denn das ist ja tatsächlich für mich der einzige Film, der mit 7 konkurriert.
Ja,
Aber.
Ja,
aber Steven, es kommt ja dieses Jahr noch The Social Reckoning raus. Und ich glaube, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, dass wir das dann mal zusammen nachholen, oder?
Das ist der perfekte Zeitpunkt, definitiv. Und ich kann dir auch wirklich nicht genau sagen, warum ich den nie geschaut habe. Ich kann's wirklich nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
Naja, du bist halt kein großer Fan von Meta. Aber ich sag's dir mal so, du wirst es nach dem Film auch nicht sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Interessant. Ja, okay. Guck mal, was Fincher dieses Jahr mit der Fortsetzung eines Tarantino-Films macht. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt drauf. Ein Drehbuch von Tarantino, ein Film von David Fincher, in der Hauptrolle Brad Pitt. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Mecker der Filmfans. Mal gucken, was die Adventures of Cliff Booth dann können. Ja, dementsprechend haben wir noch einiges vor dieses Jahr. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, dann doch noch mal so über... Ja, wahrscheinlich einen der besten Filme aller Zeiten, zumindest für mich, zu reden. Und der Film gibt so viel her, du kannst einen eigenen Cast damit füllen. Aber dabei sollen wir es jetzt erstmal belassen, würde ich sagen.
Wir hatten also so viel Unterhaltsames, sage ich mal so im Großen und Ganzen heute dabei. Selbst wenn manches auch ein bisschen schrottig war. Also was will man denn mehr? Ich glaube, hier gibt's einiges zu entdecken.
Für die Leute da draußen.
Genau, dann...
Wo sind meine Leute da draußen?
Die wollen jetzt Feierabend machen, deswegen machen wir jetzt auch Feierabend. Ja. Aber freut euch auf nächste Woche. Zurecht. Es wird ganz toll. Oder auch nicht. Das werdet ihr hören.
Es wird hundertprozentig toll, ja, Mann.
Es wird richtig toll. Es wird auf jeden Fall sehr besonders. Also zumindest für mich. Das kann ich schon mal sagen.
Tschu-tschu!
Oh, schön, schön. So, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt.
Spoiler-frei.
Yes, na dann. Macht's gut.